im Live-Betrieb, also Live-Entertainment-Bereich, da zählt auch der Mau-Club zu letztendlich, ist ein Verein und das Geschäft dahinter, also wenn man es doch recht im Kontext gesehen kleinen Club überträgt, ist das natürlich eine riesengroße Industrie und das ist aber trotzdem sehr gang und gäbe, dass die Künstler halt natürlich auch mit sogenannten Ridern um die Ecke kommen, also mit Anforderungen, was denn halt da zu sein hat.
So eine Liste, ja.
Das ist eine Liste, da steht dann drauf, ich hätte gerne Kokosnusswasser und ich hätte gerne, keine Ahnung, Bio-Nutella und es ist auch ein dienender Job. Also du hast auch Bock, dass die eine gute Zeit haben, weil der Künstler kommt vormittags bei dir an zum Frühstück. Die parken mit dem Nightliner vorm Club. So oft, ja, ne? In der Größenordnung.
Steigen verkatert schon. Aus und erstmal frühstücken.
Steigen verkatert aus und frühstücken im Club. So. Und da gehst du auch keinem auf den Sack oder so von den Künstlern oder der Crew, sondern die sind dann recht für sich so und letztendlich brechen sie auch mit dem Sex, Drugs in Rock'n'Roll Klischee so, sondern dann gibt es die Leute, die mit dem Kräutertee da sitzen und dann Yoga machen mitten im Club. Oder so.
Stellt euch vor, ihr seid auf einem Konzert, das Licht erlöscht, der letzte Ton ist erklungen und die Menge flippt so richtig aus. Ich glaube, dann hat Thomas Fanta einen richtig guten Job gemacht. Der Rostocker war mehr als 11 Jahre Booker und Produktionsleiter im legendären Mau-Club in Rostock. Thomas organisierte da in den letzten Jahren unzählige Konzerte und prägte damit die Musik- und Kulturlandschaft in Rostock maßgeblich mit. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und diesmal hat mich im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde Thomas Fanta besucht. Thomas bezeichnet sich selbst als Eventfreak und Kreativstratege, der bei Veranstaltungen nicht in der ersten Reihe sitzt, sondern eher im Hintergrund die Fäden zieht. So war es auch in seiner Jugend. Thomas hing früher viel in Proberäumen ab, organisierte erste kleine Konzerte in Clubs wie im Zwischenbau oder im Peter-Weiß-Haus. Später betrieb Thomas eine kleine Punkrock-Kneipe, er war für den lokalen Radiosender Loro tätig, ehe er im Mau-Club anheuerte. Im Wellenrauschen-Podcast gibt Thomas einen spannenden Einblick hinter die Kulissen. Er erzählt, wie Bands so ticken und welche Star-Allüren vielleicht der ein oder andere Künstler hat. Außerdem erklärt Thomas, warum er sich als Event- und Projektmanager selbstständig gemacht hat und wie er seine Kunden künftig als Experte für Veranstaltungen unterstützen will. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 103 mit Thomas Fanta. Thomas Fanta, heute im Wellenrauschen Podcast, freue mich ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat. Bei uns ging es immer so ein bisschen Ping-Pong in den letzten Monaten, was natürlich auch seine Gründe hatte. Ja, Thomas ist Event-Freak, wie er selbst auf seiner Website sich so bezeichnet. Er ist aber noch viel mehr, er war langjähriger Booker beim Mau-Club, ist Veranstaltungsexperte, hat sich jetzt auch selbstständig gemacht seit einiger Zeit als Berater für Veranstalter, Projektleiter, Marketing-Supervisor, also da geht's ganz viel um die Event- und Eventbranche, Musikbranche im weitesten Sinne. Das kann er viel besser, glaube ich, heute erklären. Dann erstmal hallo Thomas, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Olli, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wunderbar. Ja, dann ist jetzt, wir haben gerade so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, Mensch, so Klischee, ja, jemand, der hier irgendwie früher ständig in den Clubs abhing und die Musiker organisiert und betreut hat, der muss ja auch eine Affinität zu Musik haben. Hast du heute schon Musik gehört, irgendwie über Smartphone, über Spotify, Piep, Werbung, oder ist das einfach auch ein bisschen Klischee?
Ich habe im Auto, habe ich Antje Schumacher gehört auf dem Weg zur Schule. Die Kinder zur Schule, also das Kind zur Schule gebracht, genau, und den Kleinen in die Kita und da gab es Antje Schumacher, genau. Ja.
Sind deine Kinder oder die Große dann schon so oder der Große, dass die dann auch sagen, hier, soweit ist noch nicht, ne? Bitte mal das anmachen?
Doch, oder? Auch, ja. Heute hab ich mal einen Vorschlag eingebracht, fand sie gut.
Ist gut angekommen. Kindern. Wir machen immer jetzt bei meinen Kindern Wunschzeit, so, ne?
Ja, cool.
Dann jede darf mal, die Große ist 9, die Kleine 7 und dann kommen jetzt immer, es kommt bloß immer das Gleiche. Es geht Richtung Schlager, ne? Wir können uns denken, was es ist für die Kids.
Ah, ja.
Und das muss ich dann immer auf den langen Autofahrten über mich ergehen lassen. Und
ist achtmal hintereinander.
Achtmal hintereinander. Bitte nochmal Helene, bitte nochmal Helene. Ja. Und dann,
das hast du doch gesagt.
Ja, jetzt habe ich es doch gesagt. Ne? Genau. Ja, Stichwort Musik, Liebe zu Musik. Sind das so Dinge, die dich schon dein Leben lang begleiten, die vielleicht auch frühkindlich sozusagen geprägt waren durch deine Eltern? Oder ist das bei dir nicht so?
sowohl als auch, ne? Also die Story von meinem Vater hier in Rostock zu Ostzeiten in der Krüppi anzustehen für Amiga-Platten und so, das schwebte schon mit so, ne? Und da gab es auch mal eine Rolling Stone-Platte. Aber generell ist es eher dadurch gekommen, dass ich so zu Schulzeiten viele Musikerfreunde hatte. So, und hing dann viel in Proberäumen rum, obwohl ich kein Mucker war. Und irgendwie bin ich dann beim Radio gelandet. Bei Radio Loro war ich der erste FSJler in der Kultur damals. 2005 war das, da ist der Sendebetrieb der tägliche gestartet. Und da hatte ich dann natürlich viel Verbindung mit so kulturschaffenden Menschen und Musikinteressierten. Und auch noch auf einer ganz anderen Ebene, weil ich bin gar kein Musiknerd, der so viel weiß über Musik, so, ne, irgendwie, keine Ahnung, der Gitarrist, dessen Cousins dritten Grades spielt jetzt in einer anderen Band und bla und so. Also so ticke ich halt gar nicht und bin aber darüber dann so ins Veranstalten gekommen als junger Mensch und Abiturient. Ich habe so lokale Bandkonzerte veranstaltet und so und dadurch ging das so los, dass ich so Bock hatte, Dinge zu organisieren.
Genau. Also du warst quasi immer der daneben stand und irgendwie immer auch beobachtet hat, auch schon in der Schulzeit.
Ja.
Das heißt, du bist auch nicht irgendwie musikalisch geeicht, dass du mal ein Instrument oder irgendwie sowas oder vielleicht doch die Blockflöte
in der Schule. Blockflöte ist schlimmes Trauma. Ich habe tatsächlich zweimal Anlauf gehabt, Gitarre zu lernen und das habe ich dann auch irgendwann abgehakt.
Ja.
Also nee, tatsächlich gar nicht, gar kein Musiker selbst und konnte mich dann in der Rolle des Organisierenden gut fühlen und wohlfühlen auch.
Ja, ja, okay. Das heißt, du hast dann in deiner Jugend, dann ja irgendwie so Anfang der 2000er muss das ja dann so gewesen sein, schon bei vielen Konzerten so abgehangen mit und
genau. Also ob das im Mauclub war oder damals Interclub, jetzt heute Zwischenbau ungefähr, das war natürlich, dass man so die Konzertläden so, später kam das Peter Weißhaus dazu, aber das war schon ein bisschen viel später. Das waren so die Läden, wo man halt ja auch selbst auch niederschwellig auch Veranstaltungen machen konnte. So, da gab es gute Kollegen und die haben dann auch junge Veranstaltende unterstützt.
Mhm. Und jetzt der Switch sozusagen, nicht nur dabei zu sein und zuzuhören, sondern sagen, ja, wie kam das, dass man dann sagt, okay, ich will das auch mal irgendwie mit begleiten, organisieren im besten Fall? Das ist ja dann irgendwie der nächste Schritt.
Ja, tatsächlich gehört zu meinem Werdegang ein Stück weit irgendwie lernen durch Schmerz, also irgendwie einfach Dinge machen und dann zu merken, weiß nicht, kann ich noch nicht oder hätte ich doch mal noch mal kurz drüber nachgedacht oder so. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, einfach ganz einfach zum Eventmanager und habe dann eine Kneipe aufgemacht.
Ah.
Ja, hatte eine kleine Kneipe, 35 Sitzplätze und
wo denn?
Wir haben die Kulturkneipe Das Haus, haben wir die genannt. Die war Ecke Petersienstraße, Burgwall, quasi als Nachbarschaftsbar von den Kaminstuben und dem B7. Shoutout an Andy Sabo. Der Laden war halt, also das war halt eine Punkrock-Kneipe, da haben wir Preiskalkulationen auf Servietten gemacht und haben Teemusiker spielen lassen so. Und da war ich künstlerischer Leiter, wenn man so will, mehr aus heutiger Perspektive, mehr als dass ich Geschäftsführer war oder Inhaber. Das konnte ich nicht denken damals, das hat nicht funktioniert.
Okay,
das und dann sind wir irgendwann rausgeflogen, weil wir es übertrieben haben. und tatsächlich war danach, also die Bookerstelle Mauclub vakant und durch meine Konzert, also auch externen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, auch in den Läden, kannte man mich schon ein bisschen und ein bisschen kulturellen Impact konnten wir schon schaffen auch mit der Kneipe. Und dann hat das geklappt. So habe ich mich beworben und bin ich reingerutscht.
Ja,
und auf einmal hatte ich einen 800er-Club zu buchen und habe da auch viel gelernt.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir wollen natürlich ausführlich über deine Zeit im Mauclub sprechen, aber vielleicht vorher nochmal ein Switch zurück. Wie hast du denn so die Kultur- und Musikszene in Rostock und gerne auch in Mecklenburg-Vorpommern zur damaligen Zeit so, wegen mir auch in der Anfangszeit vom Mau, so wahrgenommen? War das auch schon sehr vielfältig? War es wild, wenn du sagst hier Punkrock? Wie ging es da so zu?
Also meine Sozialisierung beginnt so 2003, würde ich sagen, so, wo ich Erinnerungen dran habe, so, da bin ich, keine Ahnung, erstmal auf Partys gegangen oder so. Und auch natürlich in den Mau-Club so. Und das war schon, damals waren die Szenen noch ein bisschen getrennter. Ne? Da gab es halt die Leute, die haben Indie gehört oder Metal. Und dann gab es die Leute, die sind in irgendwelche Techno-Schuppen gegangen. Und das war alles nicht mehr, das war alles ein bisschen getrennter.
Ja.
So habe ich es zumindest damals erlebt. Und genau, und letztendlich habe ich es immer als schon auch vielfältig wahrgenommen. Aber heute verschwimmt es ein bisschen mehr, was die Zielgruppe immer ein bisschen mehr öffnet, was dankbar ist auch ein Stück weit für so einen Club wie den Mau-Club, meiner Meinung nach.
Also es fließt so ein bisschen ineinander über, dass man nicht mehr so getrennt ist, wie gesagt, der eine geht in Techno-Schuppen und der nächste geht in Hardrock-Schuppen, der nächste geht in Punk-Schuppen, sondern es ist alles wahrscheinlich mehr eins.
Genau. Also mir ist das irgendwann mal aufgefallen, irgendwie vor, ich meine, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, aber dass wenn man dann in die Studentenkelle gegangen ist und dann da Leute mit Kutte gesehen hat, so Jeans-Kutte und das, also keine Ahnung, es war 10 Jahre vorher wiederum weniger denkbar, irgendwie, dass man Leute, die jetzt irgendwie Metal hören, in so einem Studentenkeller trifft, weißt du? Und so vermischt sich das mehr und das fand ich aber gut. Also ich fand die Entwicklung cool, dass sich das ein bisschen diversifiziert.
Ja. Mal mit irgendwelchen bekannten Leuten damals zu tun gehabt, hier mit Materia oder so, oder war das zu sehr in diese Hip-Hop-Richtung oder hast du mit denen auch mal, die heute, ja, wenn man heute mal von den großen Rostocker Künstlern spricht, oder noch keine Berührungspunkte gehabt?
Ja, also tatsächlich sind wir vom Alter gar nicht so weit auseinander, aber nee, Martin war in einem Bubble.
Okay, was war ich meine. Alles klar. Okay. Ja, Mau-Club, erzähl mal, auf einmal 800 Leute und nicht mehr vielleicht 100 zu betreuen. Also einfach wahrscheinlich alles eine Nummer größer. Worauf muss man da achten? Also ja klar, man muss die Künstler dann buchen oder die fragen an und dann gibt es ja sicherlich auch einen Durchlauf. Die kommen auch vielleicht jedes Jahr wieder, im besten Fall. Wie läuft sowas? Wächst man da in so eine Rolle als Booker auch irgendwie hinein?
Also unbedingt so. Ich glaube, also wenn du das, egal, glaube ich, woher du, also was dein Background ist, brauchst eine Zeit, um da reinzuwachsen. Ne? Also gerade in der Mau-Club ist ja ein Verein und das hat natürlich eine ganz andere Dynamik so. Ne? Und trotzdem ist der Booker da eine sehr zentrale Rolle oder hat da eine zentrale Rolle und da habe ich mich natürlich ausprobiert. Also bin da sehr auch erst ein bisschen zu klein, in meinem Denken zu klein gestartet, so mit Wohnzimmerkonzerten und so. Und dann,
du hast es gut gemeint.
Weil ich daher ja kam. So, ich hatte so Kleinstkultur, ne, sag ich mal. Und aber dann musste ich natürlich auch anfangen, ein bisschen größer zu denken und dann auch die Kontakte zu Agenturen und noch auch intensiver pflegen, damit das dann auch funktioniert. So, und das hat so, ich würde mal behaupten, so 2-3 Jahre gedauert, bis ich da dann doch auch ein bisschen auch fest im Sattel saß. Und dann lief das, glaube ich, ganz gut. Genau. Mhm.
Wie muss ich mir vorstellen, jetzt kommt irgendeine Rockband, sagt sich dort an, also es läuft ja dann über deren Agentur wahrscheinlich, da fragt man an, ja, ihr kommt dann am 10. August, takten wir euch ein und kommen denn dann auch besondere Anfragen seitens der Agentur beziehungsweise dann der Band? Gibt es da so Specials, wo man sagt, ja, da gibt es auch vielleicht bestimmte Wünsche der Künstler?
Ja, also im Live-Betrieb, also Live-Entertainment-Bereich ist das ja, da zählt auch der Mau-Club zu letztendlich, ist ein Verein und das Geschäft dahinter, also wenn man es jetzt aus so einem doch recht im Kontext gesehen kleinen Club überträgt, ist das natürlich eine riesengroße Industrie und da ist es aber trotzdem sehr gang und gäbe, dass die Künstler natürlich auch mit sogenannten Ridern um die Ecke kommen, also mit Anforderungen, was denn halt da zu sein hat.
Und da steht so eine Liste,
ja? Da steht eine Liste, da steht dann drauf, ich hätte gerne Kokosnusswasser und ich hätte gerne, keine Ahnung, Bio-Nutella und so weiter. Oft ist das auch widersprüchlich in sich, ne? Alles Bio, alles Glas, aber wenn man dann vor Ort die ganzen Flaschen sieht oder die, was sie sich selbst eingekauft haben, das ist dann natürlich immer nicht ganz so das, was vorher auf den Anforderungen stand. Aber es ist auch ein dienender Job. Also du hast auch Bock, dass die eine gute Zeit haben, weil der Künstler kommt vormittags bei dir an zum Frühstück.
So.
Also
okay.
Die parken mit dem Nightliner vorm Club, so oft, ja, ne? In der Größenordnung.
Steigen verkatert schon. Aus und erstmal
frühstücken. Steigen verkatert aus und frühstücken im Club so. Und zumindest war es dann im Mau-Club so. Und das war, da willst du natürlich, dass sie eine wohlige Atmosphäre haben. So, ne? Und,
war das auch ein Ritual so?
Ja, es gehört dazu. Hatten jede Produktion Frühstück dann im Club so, ne? Also es gibt auch kleinere Produktionen, die kommen erst mittags oder frühen Nachmittag, aber ich sag mal, die größten Produktionen, da gehört das einfach dazu. So. Und da muss es gut laufen. Da gehst du auch keinem auf den Sack oder so von den Künstlern oder der Crew, sondern die sind dann recht für sich so und letztendlich brechen sie auch mit dem Sex, Drugs in Rock'n'Roll Klischee so, sondern dann gibt's die Leute, die mit dem Kräutertee da sitzen und dann Yoga machen mitten im Club oder so. Weißt du? Also das ist halt halt auch, also hat sich auch verändert, so, weil sonst kannst du den Job halt auch nicht mehr lange machen, ne? Wenn du das halt ständig lebst.
Ja, und wenn man ein gewisses Alter hat, dann kann man das einfach nicht mehr so durchziehen, weil man schlichtweg nicht. Ich sehe das immer bei Olli Schulz bei Fest und Flauschig, wenn der von seiner Tournee erzählt und immer mit seinen ganzen Wehwehchen kommt, aber ich kann das auch verstehen, wenn man dann schon 50 ist oder Anfang 50 ist, ohne ihm jetzt da zu nahe zu treten. Man würde das gar nicht durchhalten, man muss auch fit sein für so eine Tour dann, ne? Also wenn es eine Tour ist.
Also Fakt ist irgendwie, wenn du dann siehst, dass die, also ich glaube, das Besteck von Künstlern auf Tour ist immer Aspirin-Komplex oder Vicmedi-Night und Co., ne? Da gibt es natürlich noch irgendwie ein bisschen naturellere Produkte, aber Fakt ist irgendwie, die sind immer recht gleich ausgestattet, weil einer ist immer krank, so auf einer 30-tägigen Tour oder so zum Beispiel, ne? Und das ist schon richtig Arbeit, so, und dann trotzdem ja auch wenig Schlaf und Nightliner fahren oder Tourbus fahren klingt immer ein bisschen sehr glamourös, aber wenn da 18 Leute auf dem Bus sitzen so und du im dreistöckigen Bett pennen musst, so, das ist auch schon nicht immer nur schön. Das
ist nicht immer nur Luxus.
Ne? Ja. Da spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber habe ich mir auch oft, sehr oft sagen lassen.
Ja. Und dann gibt es ein Frühstück und ist es dann in der Regel so, dass die dann Soundcheck machen?
Ja, genau. Ja. Also dann haben sie ein bisschen Pause so, manche vertreiben sich die Zeit in der Stadt und dann zum Nachmittag hin ist der Soundcheck und dann gibt es auch schon wieder Abendbrot, ne? Und dann gibt es dann Einlass und Show.
Genau. Ja. Hauen die sich manchmal nochmal aufs Ohr vorher?
Also, ja. Die liegen dann ganz verteilt überall im Club umher und pennen und das passiert schon mal oder sie gehen zurück in den Bus oder so.
Mhm. Ja. Genau. Ist dann auch bei dir so ein bisschen, dass dann Richtung Abend, Richtung Gig hin so die Anspannung auch ein bisschen steigt, so ein Kribbeln hochkommt, nicht im Sinne von, wie geil ist jetzt die Band, sondern im Sinne von, klappt denn alles, läuft alles, auch du bist jetzt nicht direkt für den Ton verantwortlich oder für alles, aber das alles, dass es ein runder Abend für die wird, dass dann bei dir auch ein bisschen die Anspannung gestiegen ist?
Ja, na klar, also letztendlich ist ja so, dass im Mauclub bin ich ja Booker, das heißt derjenige, der die Band bucht, aber halt auch Produktionsleiter gewesen. Das sind teilweise, das muss man nicht zusammen sein, es gibt andere Locations oder andere Beispiele, da ist das getrennt, eine getrennte Position so, und bei uns haben wir das aber so gehandhabt und ich habe auch selbst Bock drauf gehabt, so, ne, dass man halt jemand bucht, dann halt auch produziert und auch einmal guten Tag sagt so. Aber generell ist es schon so, dass dann natürlich die Anspannung steigt. Am Tag ist ja alles recht ruhig so und dann nachher kommt ja dann auch die eigene Crew das sind halt auch irgendwie Probleme oder Spannungsfelder vielleicht, die auftauchen, dass man die natürlich irgendwie zusammen löst und so. Genau, und dass ein Timing eingehalten wird und das dann halt auch gerade, wenn der Club voll ist, so mit den wartenden Gästen, je nach Altersgruppe, muss man natürlich auch Vorbereitung treffen.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, was heißt vorstellen, es ist ja eigentlich dann auch logisch, dass du nicht nur als Booker, aber erst recht als Veranstaltungsleiter oder Produktionsleiter so richtig dann das Ding auch mit bis zum Ende durchziehst. Das heißt, du warst viele, viele Jahre, jedenfalls bis dato, bis du dann im Mauclub zumindest ausgestiegen bist, das war eine wilde Zeit, weil du ja sehr viel dann auch abends, nachts oder bis in die späten Abendstunden hinein gearbeitet hast.
Ja, also die ersten 2 Jahre war ich eigentlich mehr Mau als zu Hause, ja.
Ja, ja. Und wie geht man damit um? Also jetzt hast du Familie, Kinder, hast du erzählt. Mhm. Aber klar, am Anfang ist man wahrscheinlich noch jung und zieht das durch, aber dann mit der Zeit irgendwann.
Ja, du hast halt, also du hast natürlich super Bock. Also ganz ehrlich, das macht ist auch super, das ist ein ganz besonderes Feeling auch, ne? Dass man sagt, okay, du hast ein Wochenende an 3 Tagen, es gab mal so ein Wochenende, da hatten wir 6 Veranstaltungen. Also da haben wir noch parallel im Volkstheater veranstaltet, noch im Audimax in der Uni. Mhm. Und auch kontrastreicher konnte es nicht sein. Das eine war ein Poetry Slam und ich glaube, im Club war Feine Sahne Fischfilet. und insgesamt haben wir an so einem Wochenende dann halt auch irgendwie fast 6.000 oder 7.000 Leute bewegt insgesamt. So, ne? Und das ist halt schon so, das gilt es zu koordinieren. Ne? Und das war so meine Essenz. So, das geil aufeinander abzustimmen und dass alles passt, so auch vom Timing her. Das ist ja so, und da habe ich schon meine Freundin dran gefunden, an dem Organisieren. Das kann ich privat super schlecht, ey, aber beruflich geht das. Ja, aber beruflich geht das gut.
Aber so soll es sein. Gab es denn so, ich weiß, es ist jetzt super schwer vielleicht zu beantworten, aber gab es auch echt so mal Highlights, wo du sagst, ey, das Ding, das Konzert, der Abend ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, mit einer bestimmten Band oder bestimmte Erlebnisse, wo du sagst jetzt, wow, das war
krass. Das ist natürlich super schwer, das zu reflektieren aus fast 12 Jahren Mau, ne? Aber es war ein Künstler, der ungenannt bleiben möchte, der hat uns das Leben schwer gemacht, obwohl er nur 5 Minuten vor Showbeginn erst da war. Und den ganzen Tag über hat sein Tourmanager seine Feuer gelöscht. Und der hat dann auf der Bühne irgendwie live seinen Tontechniker gefeuert und hat gesagt, die Handtücher sind ihm zu hart. Also da so ein Negativbeispiel bleibt natürlich hängen. Ansonsten völlig verrückt war natürlich so das war eine Doppelshow damals mit Feine Sahne so im Club, völlig irre. Die ersten Reihen kriegen ja mehr Wasser, so in einem Club, ne? Wenn es sehr warm ist, dann stellst du quasi den ersten Reihen Wasser zur Verfügung.
Weil die völlig fertig, völlig verschluckt
und dehydriert haben wir natürlich, haben wir so in Fässern, ne? Die, wo wir das dann entsprechend abfüllen können. Und ich weiß noch, dass das bei Feine Sahne sowas, dass wir eine Kette gebildet haben durch den Flur, weil das Wasser so schnell alle ging. So, das heißt, wir sind immer gerannt hinten rum und haben immer Wasser nachgeholt für die ersten Reihen, weil es überall hinflog. So.
Ja.
Genau. Und der Kontrast dazu war, dass wir als Mauk-Club, da war ich auch sehr stolz drauf oder bin ich sehr froh gewesen, dass der Verein mir halt auch so Experimente ermöglicht hat, dass ich sagen konnte, ich kann mal eine Nikolaikirche mieten oder ich kann ins Volkstheater gehen. Mhm. Tina Diko haben wir nach Rostock geholt zum Beispiel, eine Singer-Songwriterin, auch international bekannt. Die haben wir hier veranstaltet. Oder auch Nils Frahm und Francesco Tristano, beides ansässig in dem neoklassischen Bereich. So,
also es ist ja was völlig anderes.
Aber Superstars in ihrem Genre so mittlerweile. Und da bin ich schon stolz drauf, dass das mit zur Referenzliste gehört.
Ja, und vor allen Dingen andere Locations, ne? Dann nicht den Mauk-Club, sondern mal was auch von der Akustik oder Ambiente, das ist ja mal was völlig anderes.
Ich hatte damals auch ein bisschen gezielt darauf angelegt, den Mauk-Club so ein bisschen aus dieser Metal-Richtung zu holen, aus dem Metal-Klischee herauszuholen. Das war immer Teil des Clubs und das gehört auch zur Identität, dass es per se ein Rockschuppen ist, so. Wenn man es jetzt mal so runterbrechen möchte. Aber Fakt ist, ganz oft habe ich am Anfang gehört, so, ja, aber bei euch, also passt das denn bei euch rein? So, und dann habe ich mir gefragt, ja, also, ne, also wir haben vorhin ja darüber gesprochen, dass du früher konntest du das so separieren, die Szenen, und das ging dann nicht mehr so. Das heißt, musste ich natürlich auch ein bisschen breiter aufstellen, auch im Genre, auch in der Zielgruppe so. Und das war natürlich trug ein bisschen damit dazu bei, den Verein als Kulturverein auch in der Außenwirkung zu stärken.
So war die Idee. Ohne jetzt sich zu sehr selbst auf die Schulter zu klopfen, ein Verdienst von dir, das ein bisschen diverser aufzustellen, ein bisschen breiter aufzustellen.
Das hast du jetzt gesagt.
Okay, das lassen wir so stehen. Und ein letzter Sidekick nochmal zu dem Thema. Ich weiß, das liegt alles hinter uns. Wir wollen das nicht immer wieder aus der Mottenkiste und hoffentlich bleibt es auch in der Mottenkiste, die Corona-Zeit. Aber die war ja nun mal eine sehr, sehr besondere für uns alle, besonders herausfordernd für die Event- und Konzertbranche, Musikbranche, weil gar nichts ging.
Ja, außer für alle.
Für alle. Sag mal noch einen Satz, wie hast du das wahrgenommen? Es ist einfach gut, dass es jetzt vorbei ist und die Menschen wieder all das machen können, worauf sie Bock haben. Oder vielleicht mal andersrum gefragt, hat das vielleicht auch was verändert mit euch?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal zu der ersten Frage. Es war eine total verrückte Zeit. Wir haben nämlich einfach weiter geplant und Termine immer wieder umgebucht. Das heißt, wir hatten mehr Arbeit statt weniger. Und das war ziemlich verrückt, weil wir in Time bleiben wollten. Ne? Das heißt, der Anspruch war so, dass wir, wenn es wieder geht, dass wir sofort Veranstaltungen parat haben. Und im Konzertbereich planst du halt 6 bis 18 Monate im Vorlauf. Das heißt, so musst du dann halt immer denken. Ne? Das heißt, im Buchen hat man einen Termin vereinbart mit einem Künstler und hat dann B, C und mitunter D Termine gemacht. Was es vorher nie gab, so. Und das ist wirklich verrückt gewesen. Ansonsten verändert hat es die Preise. Also die Ticketpreise sind schon merkbar gestiegen und man fragt sich natürlich, wie weit bleiben die Gäste dabei.
Das hatte ja auch Auswirkungen, aber, ne? Dass viele Konzerte in Rostock auch nicht mehr ausverkauft waren oder auch nicht mehr so. Das ist ja bis heute so. Also jetzt unabhängig mal völlig vom Mauk-Club. Ich war neulich in einer Stadthalle bei Alpha Will. Ja, war cool. Also war nicht voll, ne? Also auch so, wo ich sagte so, ja, ist jetzt vielleicht auch bei Alpha Will und schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, hatte auch sein spezielles Publikum so, ne? Aber ich glaube, dass einfach nach Corona durch die gestiegenen Ticketpreise und weil die Leute vielleicht auch ein bisschen satt waren, weil sie erstmal alle ihre Gutscheine alle eingelöst haben oder viele Künstler auch gesagt haben, nee, das Konzert kommt dann doch nicht zustande, weil einfach zu wenig Tickets verkauft wurden.
Genau, es war ja dieses Jahr, ich glaube, hilf mir mal, wann ging es denn wieder so richtig los? 22, glaube ich, ging es wieder richtig los.
Richtig los, also wo alles gefallen ist, glaube ich, Anfang 22, glaube ich.
Und aber in dem Jahr ging denn gar nichts mehr. Die haben alle abgesagt. Und 23 war so ein super Veranstaltungsjahr. Du hast so viele Großveranstaltungen gehabt, so viele Riesenevents und teilweise haben ja Festivals abgesagt aufgrund von Ressourcenproblemen, weil sie keine Technik oder irgendwelche Infrastruktur mehr bekommen haben für ihre Veranstaltungen. Das ist natürlich irre.
Also alle wollten wieder aufholen.
Alle, ne? Wollten aufholen so. Ja. Aber im Endeffekt war es halt so, dass dieser gewünschte Pull-Effekt, von dem am Anfang gesprochen wurde, dass der ausgeblieben ist. Und das war für mich überhaupt nicht überraschend. Und auch für viele nicht überraschend, dass das nicht passiert ist, weil die Leute haben ihre Prioritäten verändert. Das war zu lang. Ne? Also junge Menschen haben ganz andere Interessensfelder sich eröffnet. Manche haben Kinder gemacht. Also ist ja nun mal so. Und dann verändern sich einfach auch der Fokus.
Mhm. Genau, das hat viel verändert. Für dich dann, ich glaube im vergangenen Jahr, die Entscheidung ist vielleicht, weiß ich nicht, kannst du ja mal erzählen, dann vielleicht schon vorher gefallen, der Entschluss dann zumindest dieses Kapitel erstmal zuzumachen. Du bleibst ja, oder bist dann, können wir gleich noch drüber sprechen, bleibst der Branche erhalten, beziehungsweise nutzt deine Expertise jetzt für eine Selbstständigkeit oder für die anderen Firmen, wo du jetzt tätig bist. Gab es so einen Auslöser oder dass du jetzt sagst, alles hat seine Zeit?
Also wenn du das sagen willst. Ja. Na, voll gerne, ja klar. Ja. Also sowohl als auch. Also wie gesagt, ich bin nochmal frisch Papa geworden auch 2022 und das hat natürlich auch viel verändert so und hab das Vatersein auch nochmal ganz anders gefühlt, als ich eigentlich gedacht habe vorher und das trug halt einfach dazu bei, dass ich gesagt habe, okay, bevor ich mir jetzt den Job im Mau zernörgel, auch gegenüber den Kollegen, ist es vielleicht an der Zeit auch irgendwie den nächsten ranzulassen so oder an den Job, ne, oder die nächste und da war das, glaube ich, ein guter Moment, einfach zu sagen, passt auf, so mittelfristig werde ich die Segel streichen.
Mhm, genau. Und dann ging es jetzt sozusagen unter anderem in die Selbstständigkeit. Ja, erklär mal, was du da anbietest, beziehungsweise wo da ja dein Fokus liegt. Du bist ja, muss man dazu sagen, eben noch in zwei anderen Eventagenturen beziehungsweise Veranstaltungsfirmen noch mit angestellt. Also es läuft bei dir auch wie bei mir so ein bisschen parallel alles. Mhm. Haben wir eben auch drüber gesprochen, können wir ja offen sagen, am Ende des Tages müssen wir auch den Kühlschrank irgendwie alles voll machen. Aber was ist vielleicht jetzt anders, auch in der Selbstständigkeit?
Anders ist der Business Case. Ich denke selbst viel unternehmerischer, sowohl für die Unternehmen, für die ich angestellt bin, als auch für mich selbst so. Im Mau-Club ist natürlich, im Mau-Club ist das Feld der freien Kultur gewesen. Und aber auch das Verständnis, dass so ein Club sich von alleine nicht tragen kann. So, ansonsten hättest du kein diverses Programm. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt das Erlebnis Live-Entertainment natürlich übertragen kann als Marketing-Case oder halt auch, das habe ich schon auch während Mau-Club-Zeiten gemacht, dass ich immer wieder gefragt wurde, auch von veranstaltenden Menschen, wie mache ich denn das eigentlich? So, also es kam immer wieder die Situation auf, dass Veranstaltende zu mir kamen und also die auch schon wirklich auch langjährig veranstaltet haben und gesagt haben, eigentlich kann ich das gar nicht. Das war so ein Running Gag schon fast, ne?
Ja.
Dass Leute dann irgendwie das machen, aber eigentlich kann ich das ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, na doch, kannst du ja, machst du ja schon seit 3-4 Jahren. Ne? Die Frage ist halt nur, wie und kann man es optimieren, vielleicht die Prozesse und das Verständnis vielleicht auch ein bisschen mehr schärfen für auch den Umgang und die Kommunikation, zum Beispiel auch mit Agenturen und Künstlern. Mhm. Ich habe so den Begriff Artist Experience ausgedacht, ne? Also Künstlererfahrung einfach. Also wie erlebt ein Künstler sein Ankommen in einer Location, in den Ort oder das Umfeld des Auftritts und was nimmt er mit, wenn er wieder abfährt?
Okay, also das ist sozusagen dann auch dein Business Case, dass du das sozusagen auch Beratungsleistungen anbietest für Leute, die sowas Ähnliches oder das machen, was du früher gemacht hast und du mit deiner Expertise sozusagen möglicherweise die Leute dann berätst und das dann hier in MV, aber auch gerne darüber hinaus.
Genau, also natürlich auch gerne darüber hinaus, aber also gar nicht, es ist ziemlich zielgruppenoffen tatsächlich mein Angebot, weil es ist jetzt nicht jeder bucht jetzt gerade einen Club so. Mhm. Also für mich ist tatsächlich super spannend auch einfach Marketingabteilungen zum Beispiel, die halt in-house irgendwie ein Event aufgenackt bekommen, was häufig noch passiert, die aber gar nicht darauf spezialisiert sind, das zu tun. Also erstens das und zweitens auch ein Stück weit auch, finde ich super spannend, mit Marken darüber zu sprechen, wie kann man Live-Entertainment zu einem Marketing-Case machen für sie selbst. Also weil das ist, also neudeutsch nennt man das Talent-Buying, dass man sagt irgendwie, ich habe eine Firmen-Event und da kaufe ich einen Act ein und sowohl für Mitarbeiter oder Kunden schaffe ich ein prägendes Erlebnis unter meiner Marke. So, und das ist ein Kosmos, der ist natürlich riesig so und ist natürlich, sag ich mal, hier oben in MV eher von der Priorität eher weiter unten. Aber
überschaubar sozusagen,
genau, der Markt. Aber man muss das ja auch nicht, also man muss da ja auch nicht riesig denken, aber also da sind die Zwischentöne spannend und gerade so eine Beratung mag ich sehr gerne auch.
Okay, aber ich merke dann schon, du bist dann schon auch breit aufgestellt, weil du einfach auch breites Wissen hast. Also das kann auch, wie buche ich jemanden, wo finde ich den überhaupt, also an welche Agenturen kann ich mich möglicherweise wenden, was brauche ich vielleicht auch für Technik, keine Ahnung.
Genau.
Ja, also ist das alles sehr...
Genau, dadurch, dass ich halt angestellt bin bei einer Veranstaltungstechnikfirma als auch bei einer Eventagentur, ist natürlich das interdisziplinäre Netzwerk dahinter recht groß und dadurch ist das schon fast ein Full-Service-Angebot, muss es aber nicht sein. Ne? Also es ist dadurch, dass man es halt öffnen kann, entsprechend kann man halt irgendwie natürlich eine Strategie mitliefern. Ne? Aber wichtig ist halt so, das Verständnis zu schaffen bei den Menschen, die einfach Events machen wollen oder halt auch ein besonderes Marketing machen wollen. Genau.
Ja, klasse. Also gerade dieser Punkt jetzt, Stichwort, es ist ja oft so, dass Marketingagenturen dann Aufträge bekommen, mach mal hier dies, mach mal jenes und die zwar dann vielleicht die Expertise aus das, was sie aber schon gemacht haben oder realisiert haben, aber eigentlich auch keinen Plan haben.
So richtig. Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, so, ja. aber also das ist natürlich auch ein super spezialisiertes Gebiet, so, ja. Zu sagen irgendwie, okay, lass mal jetzt wirklich Event-Marketing zu Ende spielen, so, oder Event-Marketing im Kontext Live-Entertainment oder mit Live-Entertainment, das ist natürlich schon, da braucht man einfach Unterstützung und das ist halt, da spiele ich dann gerne Sparringpartner irgendwie auch für Agenturen, die es vielleicht nicht unbedingt auch das Daily Business ist.
Genau. Ist so ein bisschen gespiegelt von dem, was ich mache. Ich bin auch immer der Sparringspartner. Ich sage immer, ich nehme die Leute an der Hand in Sachen Podcast und lasse dann irgendwann die Hand los, weil sie dann alleine laufen können. Und vielleicht ist es das auch so ein Stück weit. Ja, gibt's noch, Thomas, was du dieses Jahr oder nächstes Jahr an Projekten, an Ideen vorhast? Vielleicht das ein oder andere, was du schon verraten kannst? Ist noch was geplant oder läuft das jetzt erstmal so? Du stehst ja noch relativ am Anfang, wenn ich das so sagen darf, was die Selbstständigkeit betrifft. Was du noch erzählen kannst.
Ja, also wie gesagt, ich bin noch recht am Anfang. Ich werde mich da jetzt nach und nach eingrooven und freue mich natürlich, wenn Leute mit mir Kontakt aufnehmen. Was passieren wird, ist, dass wir ein, zwei Submarken auf jeden Fall auch noch rausgeben wollen, womit wir ein, zwei Projekte nochmal ein bisschen gezielter auch erklären wollen und anbieten wollen, auch ein Angebot schaffen wollen. Mhm. Und was ich auf jeden Fall schon nochmal verraten kann, ist, dass ich noch eine kleine Künstleragentur mit an den Start bringe, mit einem guten Freund von mir, der Berufsmusiker ist seit vielen Jahren. Und wir beide bringen quasi unsere Perspektiven zusammen, um regionale Künstler irgendwie nach vorne zu bringen.
Cool. Auf jeden Fall, das ist doch eine Ansage. Letzte Frage von mir, gibt es noch einen Konzerttipp? Jetzt überrolle ich dich hier für dieses Jahr in Rostock oder in MV. Ist jetzt ganz schön gemein von mir. Also ich oute mich jetzt mal. Ich bin ja totaler Wanda-Fan und ich gehe dieses Jahr noch zu Wanda. Leider nicht in den Mauclub, weil es ist verlegt worden ins Moja. Und das steht bei mir dieses Jahr auf dem Zettel und ich hoffe, es wird geiler als bei Alphaville. es wird geiler als bei Alphaville.
Ja. Ich habe einen Tipp, muss ich auch richtig doll schmunzeln. Der neue Kollege im Mauclub hat Steel Panther gebucht. Aha. Okay. Das ist also ein Urgestein vom Glamrock, irgendwie jetzt im Sommer oder so.
Ja.
Also Das ist cool, glaube ich.
Glamrock ist auch irgendwie richtig, schon wieder total im Kommen, weil alle irgendwie auf 80er machen.
Ja, ja.
Wollen auch irgendwie alle Glamrock.
Aber es ist gut. Ja. Ist cool. Also dass so eine Band halt dann auch nochmal Station macht.
Ja.
So in so einem Laden wie Mauclub oder auch in einer Stadt wie Rostock.
Ist halt cool. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir also zwei Geheimtipps, aber Tipps für Rostock. Steel Panther im Mauclub und Wanda im Moja. Thomas, ganz rund, kompakt hier heute haben wir gesprochen, ein bisschen über die Musik- und Eventszene in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Ich bedanke mich für das coole Gespräch, das lockere Gespräch und dir für dein Business alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Der Wellenrauschen-Podcast mit Thomas Fanta ist unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wenn ihr uns auf dem Smartphone hört, dann abonniert uns gern auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Solo-Selbstständige, Organisationen und Vereine produzieren und natürlich auch Beratungen wie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.